Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Dirk Fuhrig. Eine proletarische Buchgemeinschaft, so nannte sich die Büchergilde Gutenberg bei ihrer Gründung vor 100 Jahren. An diesem Wochenende begeht sie ihr Jubiläum in Leipzig. Darüber berichten wir gleich. Ebenso wie über den neuen Postwenderoman von Patricia Hempel. Erstmal aber blicken wir in die Zukunft, ins Jahr 2033, und zwar nach Brandenburg. In Alexander Schimmelbuschs Roman Karma ist dort ein künstliches Paradies für Superreiche aus der Tech-Elite entstanden. Satire, so wie sein früherer Roman Hochdeutschland? Gewiss, witzig. Unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus schafft es kaum zu schmunzeln.
Peter Handke ist tot. In Banja Luka, wo sie ihm zu Lebzeiten bereits ein Bronzedenkmal gossen, liegt er begraben. Die Reportage über die Beisetzung des Literaturnobelpreisträgers will Joachim seit Wochen schon lesen. Doch weiß er nicht so recht, wohin mit sich, seit man ihn, den Lotsen der Omen SE, des landesweit wertvollsten Technologieunternehmens, galant von Bord führte. Ratlos fristet das Mastermind nun seine Frührente in einem makellos ausgestatteten Smart Home im Berliner Umland. In distinguierter Nachbarschaft weiterer ausgemusterter Führungskräfte wie Christiane, die Joachim allabendlich auf ihrem Weg zum Badesee bespannt. Beim gemeinsamen Gläschen in der naheliegenden Luxusschenke geht es dann schon mal nostalgisch zu.
Das Paradies, sagte Joachim. Die alte Bundesrepublik. Ganz genau, da las man die Zeitung und rauchte und trank eine Flasche Müller-Thurgau in der Mittagspause, um am Schreibtisch am Nachmittag dann eine herrliche Laune zu haben. Denn wer sollte es einem verbieten?
Jede mögliche Zukunft sehnt sich nach ihrer fiktiven Vergangenheit. Das ist der Witz, wenn Joachim und Christiane sich eine Bonner Republik erträumen, die sie selbst bloß aus Erzählungen kennen. Schließlich schreiben wir das Jahr 2033. Sowohl der End-40er Joachim als auch die 50-jährige Christiane waren beim Mauerfall nicht einmal volljährig. Die Jetztzeit hingegen interessiert sie nicht sonderlich. Immerhin ist fast alles, was Superreichen Spaß macht, wie beispielsweise bedrohte Tierarten essen, rechtlich untersagt. Außer man kann es sich leisten, dann kann man es natürlich auch kaufen. Wozu der intelligente Weinkühlschrank Whisper Cave, ein KI-Sommelier, stets den optimalen Tropfen kredenzt. Aus dem gehobenen Premium-Segment, versteht sich.
Christiane hatte sich zuvor eher in der Stahltank-Fraktion gesehen, die vor zu viel neuem Holz die Nase rümpfte. Aber nun kam ihr aus den Kelchen das Rauschen der Eichenwälder ihrer schwäbischen Kindheit entgegen. Dazu Muschelschale, Wildleder, Slipper, gebackener Pfirsich und im Kern ein Lichtstrahl aus Orangenblütenmarzipan, wie sie es gegenüber Diana formulierte. Elegant wie ein Gewerbebau von Eiermann und dabei nachhaltig wirksam wie ein Flächentarifvertrag.
Diana, das ist der Name von Omens Alexa, die als Stimme aus dem Off Millionen deutscher Haushalte abhört. Sie ist die Keimzelle des Unternehmens mit seinen zig Ablegern und Apps, dessen Kurs unter einer CEO irgendwo zwischen Silicon Valley und Alice Weidel eine zunehmend nationalchauvinistische Schlagseite bekommt, triefend von romantisch versponnener Bedeutungssehnsucht. Das spannt den Bogen zu Caspar David Friedrichs Eismeer auf dem Buchcover und weiter noch zu Hochdeutschland, Alexander Schimmelbuschs Vorgängerroman über einen Investmentbanker, der in dekadenter Arglosigkeit zum Spin-Doktor einer Populistenpartei avanciert, die schließlich den Kanzler stellt. Alexander Schimmelbusch, 1975 in Frankfurt am Main geboren, hat als Romanautor sein Lebensthema früh gefunden. Seine Bücher sind bevölkert von wohlstandsverwahrlosten Eliten, die Burgunderkelch schwenkend ihre Eiermann-Designermöbel anhimmeln. Die übrige Welt tangiert sie bloß, sobald sie sich dem eigenen Lifestyle in den Weg stellt, was in maßregelnden Zeiten an der Tagesordnung ist. So kreist Schimmelbuschs Zukunftssatire Karma denn auch um folgenden Schlüsselsatz.
Um in einer wohlhabenden Gesellschaft ein halbwegs moralisches Leben zu führen, müsste man dessen Umstände auf ein sehr karges Minimum reduzieren.
Bloß, wozu sich abrackern, wenn der Eingang zum irdischen Paradies mit einem Wald aus Verbotsschildern verstellt ist? Da tickt der Reigen der hier versammelten Unsympathen neoliberal. Schimmelbusch präsentiert eine Handvoll Figuren in Kammerspielatmosphäre. Auf engstem Raum, wie Kandidaten eines Trash-TV-Formats, in dem diesmal die da oben unserem beißenden Spottpreis gegeben werden. Karma tappt damit in die Johann-Holtrop-Falle. Wie der Antiheld in Reinhard Götz' gleichnamiger Charakterstudie, als ein so derartiger Idiot an den Pranger gestellt wurde, dass 10 Seiten gereicht hätten, um den entsprechenden Punkt zu machen, ist die Stoßrichtung von Karma ebenfalls eindeutig. Schimmelbuschs Versuche, es mit Kindheitsflashbacks irgendwie wieder menscheln zu lassen, können den eingeschlagenen Kurs nicht korrigieren. Gleiches gilt für den Stil, der von Anfang an die satirische Grundausrichtung derart dick unterstreicht, dass zwischen den Zeilen keinerlei Spielraum für Ambivalenzen bleibt. Nehmen wir zum Beispiel einen Erzählerkommentar zur Nachhaltigkeitsbigotterie an Neuköllner Hummertheken.
Es ging dabei um den Ekel der Deutschen vor Garnelen aus industrieller Brackwasserzucht in Bangladesch, die in einer Brühe aus Schwermetallen und Wachstumshormonen in 3 Wochen von der Larve zur Discounter-Delikatesse der Yellow Fever Riesengarnele mutierten, sowie um ihre Liebe zur Nordseekrabbe, im Watt vor Pellworm von den letzten Pferdefischern gefangen, stattlichen Mannsbildern des erdigen Sattelschmalzes, deren wässrige Augen seelische Tiefe anklingen ließen, ja, den unerzählten Reichtum unserer Vergangenheit.
Sacken lassen kann man solche Stilblüten nicht, denn es geht immer munter so weiter. Angestrengt und überkandidelt. Überflüssig vor allem, denn wozu braucht es diesen Manierismus, wo in jeder Figurenrede die Häme sackschwer mitschwingt? Der Managersprech kommt überpersifliert daher. Die Pointen wirken wie an der Perlenschnur aufgezogen. Es reiht sich ein Brüller an den nächsten Schenkelklopfer. Ironisch verschmitzt hieß es 2018 noch in Hochdeutschland:
Denn solange ordentlich geschmunzelt wurde, war Deutschland mit sich im Reinen.
Mit Karma wird Alexander Schimmelbusch Teil dieses von ihm selbst diagnostizierten Problems.
Maximilian Mengeringhaus war das über Alexander Schimmelbusch. Der Roman heißt Karma, ist bei Rowohlt in Hamburg erschienen und kostet 24 Euro mit 304 Seiten. Die Büchergilde Gutenberg, eine der ersten Buchclubs in Deutschland, wurde 1924 in Leipzig von Druckern gegründet, um ihre Berufsgenossen mit guten und schönen Büchern zu versorgen. Über 100 Jahre Büchergilde Gutenberg habe ich mit deren heutigem Geschäftsführer und Verleger gesprochen. Alexander Elspers, schönen guten Tag.
Grüße Sie, Herr Fuhrig.
Eine proletarische Kulturgemeinschaft, so lautete die Selbstcharakterisierung der Büchergilde Gutenberg, als sie Ende August 1924 gegründet wurde. Was hatte man sich darunter vorzustellen? Proletarische Kulturgemeinschaft, Bücher fürs Volk also?
Proletarisch in dem Sinne, dass die Büchergilde Gutenberg hier in Leipzig, wo ich gerade bin, aus dem Bildungsverband der deutschen Buchdrucker heraus erdacht wurde. Es ging schon von Anbeginn an um die Bücher voll guten Geistes, von schöner Gestalt. Und das war der Ansatz der Arbeiterschaft, eben auch dieses Kulturgut näher zu bringen und zu vermitteln. Daher vielleicht der proletarische Ansatz.
Mit heiteren Augen Geschichten von Mark Twain, das war das erste Buch, ja, das in der Büchergilde damals erschien. Inwiefern war denn dieser ja populäre Autor programmatisch für die Büchergilde?
Man kann ja sagen, Bücher sind auch Reisen durch die Welt, ohne dass man sich tatsächlich aufmachen müsste. Das war schon immer eine Art von Literatur, die in der Büchergilde eine lange Tradition hat. Und dieses Mark Twain'sche Buch als Auftakt war, glaube ich, wirklich eine kluge Wahl, mit ihm auf die Reise zu gehen. Und dieses mit den heiteren Augen ist ein Zitat aus dem Geleitwort aus diesem allerersten je in der Büchergilde erschienenen Buch eben, das der damalige Cheflektor Ernst Pretzank verfasst hatte und das eben mit diesem Ausruf endet: Vorwärts mit heiteren Augen.
Wer waren denn die Kunden, wer war denn das Klientel in dieser Anfangszeit der Büchergilde?
Also tatsächlich Arbeiter aus unterschiedlichsten Gewerken und auch dieses Vertriebssystem, das damals entwickelt wurde, vor dem ich immer noch einen hohen Respekt habe. Es gab in der Anfangszeit der Büchergilde sogenannte Ob-Leute, deren Aufgabe es war, den Mitgliedern der Büchergilde tatsächlich ihr Buch pro Quartal auch wirklich zuzustellen, zu bringen. Da gab es Obleute, die mit dem Fahrrad in Betrieben unterwegs waren. Ich bin Augsburger, die Mutter unseres immer noch Partnerbuchhändlers in Augsburg war mit dem Fahrrad zu MAN unterwegs, um zu gucken, dass auch alle ihren Quartalseinkauf bekommen. Und in der Form wurden also wirklich Arbeiter ganz direkt auch angesprochen und erreicht.
So eine Mitgliedschaft und dieses Quartalsbuch, wie Sie es nennen, so eine Art Pflichtbuch, also ein mehr oder weniger beliebig vorgeschlagenes Werk, das man kaufen muss, das man lesen soll. Ist das denn bis heute noch zeitgemäß?
Nein, also der Vorschlagsband, der käme erst dann zum Tragen, wenn jemand, und das galt damals wie bis zum heutigen Tag unverändert, aus dem doch sehr großen Programm der Büchergilde, sind pro Quartal immerhin auch nach wie vor circa 25 Neuerscheinungen, die wir verlegen, kein Buch gefunden hätte, das ihm zusagt, dann käme ein Vorschlag bzw. der Band, den wir dann auswählen würden, der zu lesen wäre. Aber das ist nur ein Bruchteil der Mitglieder, die wirklich ein Vorschlagsband bekommen. Die anderen finden Gott sei Dank tatsächlich und auch bis heute in den jeweiligen Programmen auch Titel, die ihnen zusagen und die sie gerne kaufen und lesen.
Heute holt man sich gerade als jüngerer Mensch Empfehlungen für Bücher ja im Internet, wenn nicht klassisch beim Buchhändler oder durch Rezensionen in Zeitungen und Rundfunk, so wie bei uns hier im Büchermarkt, aber anscheinend funktioniert es trotzdem noch. Wer lässt sich denn von Ihnen diese Bücher heutzutage noch vorschlagen?
Also wir drucken nach wie vor das Büchergilde-Magazin, auch wie im Prinzip seit 100 Jahren. Es erscheint viermal im Jahr. Das andere ist, wir haben mittlerweile auch ein tolles, dynamisches Team junger Kolleginnen, die all die Kanäle, die es heute eben auch braucht, um an jüngere Menschen zu kommen, bespielen. Und das heißt, es gibt die Büchergilde auch selbstverständlich auf all den sozialen Netzwerken und Medien, wo man sich heute auch zu tummeln hat.
60.000 Mitglieder haben Sie, glaube ich, ungefähr noch. Ist die Tendenz da steigend oder bleibt das gleich? Also sind Sie damit zufrieden?
Man kann entweder stagnativ oder stabil sagen. Ich tendiere sehr zu stabil. Wir haben natürlich eine Mitgliedschaft aufgrund der langen Dauer, die teilweise auch eher 50 plus ist. Aber wir schaffen es auch, jüngere Menschen für dieses alte Modell der Gilde zu begeistern.
In den Namen steckt ja auch so ein bisschen was Altertümliches, ne? Das ist natürlich vielleicht auch ein kleines Problem.
So. Ob Genossenschaft, ob Gilde, alles und dann auch noch 100 Jahre alt und wer sind die Arbeiter? Also es ist für Jüngere schon erstmal so ein bisschen eine spannende Welt, in die man da eintaucht, aber dann entdeckt wird, was wir tun, wie wir es tun, ja, dann schaffen wir es eben auch tatsächlich, ich nenne sie immer liebevoll meine Schockverliebten, weil sie dann ihre Büchergilde-Eindrücke zum Beispiel auf Instagram mit den Emojis, mit den Herzeleien in den Augen auch teilen und die erreichen wir tatsächlich auch und deswegen sind wir in der Mitgliedschaft auch stabil. Wir feiern ja in diesem Jahr tatsächlich zwei Jubiläen, 100 Jahre Buchgemeinschaft und aber auch 10 Jahre Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft. Wir haben uns im Jahr 2014 eben als Genossenschaft konstituiert, was eine ganz wichtige und existenziell bedeutsame Entscheidung für die Büchergilde war. Wir sind mittlerweile getragen von knapp 2000 Mitgliedern unserer Genossenschaft. Was ich plane, ist, dass es noch ganz, ganz viele mehr werden, um irgendwann die 200 Jahre Büchergilde auch feiern lassen zu können.
Die Ausstellung, die in Leipzig zu sehen ist, heißt auch Vorwärts, also mit Blick in die Zukunft, mit heiteren Augen, 100 Jahre Büchergilde Gutenberg. Alexander Elspass war das, Geschäftsführer der Büchergilde Gutenberg. Vielen Dank.
Danke, Herr Furig.
Und diese Ausstellung zum 100. Jubiläum der Büchergilde ist von heute an bis 10. November im Museum für Druckkunst in Leipzig zu sehen. Verlassene Nester. Das klingt ein bisschen traurig. Die Schatten der Stasi, Gewalt im Erziehungssystem der DDR, all das taucht auf im neuen Roman von Patricia Hempel. Es geht aber auch um Mütterlichkeit, weibliche Naturnähe und um die Liebesbeziehung zweier junger Frauen. Wie das alles zusammengeht, oder vielleicht auch nicht, schildert Julia Schröder.
Sachsen-Anhalt im Sommer 1992 bildet die Kulisse für Patricia Hempels Coming-of-Age-Geschichte »Verlassene Nester«. Die junge Pilli wächst auf in einem namenlosen Ort zwischen Elbauen und Industrieruinen irgendwo bei Magdeburg. Manches erinnert an Charlotte Gneuss Gittersee, an dem sich im vergangenen Jahr eine Diskussion entzündete, ob nachgeborene Westdeutsche überhaupt DDR-Romane schreiben sollten und wie schlimm es ist, wenn es darin Plastik statt Plaste heißt. Diese Diskussion könnte hier neue Nahrung finden. Allerdings ist die Richtigkeit der historischen Realien der 1983 geborenen Patricia Hempel so offenkundig egal, dass einen der Verdacht beschleicht, es handle sich vielleicht ohnehin um eine Persiflage auf das Genre des Nachwenderomans, etwa in der Art, wie Hempel in ihrem rasanten Debüt Metro-Folklore von 2017 den Campus-Roman auf Queer gedreht hatte. Aber von vorn.
Die Ferienzeit fiel in die Einöde und mittendrin wurde ich 13. Bei uns im Ort wohnten die meisten Menschen in den dreistöckigen Kasernen am Wasser, gegenüber vom stillgelegten Betonwerk.
Nun waren solche Wohnblöcke die plattenbaugewordene Idee des neuen sozialistischen Wohnens, gerade der Gegenentwurf zu den finsteren Mietskasernen der kapitalistischen Gründerzeit. Kasernen, das bedeutete so kurz nach dem Ende der DDR die Behausungen der NVA oder der Russen, auch für eine 13-Jährige. In diesem Sommer sammelt Pilli mit der punkigen Katja ihre ersten Liebeserfahrungen, während die Nachbarinnen zwischen den Wohnblöcken Schafgarbe für die selbstgemachte Limonade ernten. Damit meldet sich erstmals eins der nicht unbedingt originellen Motive, die Hempel entwickelt, um ihre Romanhandlung sinnlich aufzuladen. Die Verbindung von Mütterlichkeit und Vegetation, von Frau und Naturnähe. So wird Pillis kurz nach der Wende verschwundene Mutter in der Erinnerung des Vaters geschildert als begnadete Floristin, die über Blumengestecke streichelt wie, so wörtlich, über den Rücken eines scheuen Pferdes. Andere weibliche Bezugspersonen sind zumeist in verwunschen zugewucherten Gärten anzutreffen, wodurch das Geschehen etwas seltsam Märchenwaldhaftes bekommt. Selbst Pillis angebetete Katja, die schon einen richtigen BH tragen kann, umgibt ein Geruch nach Waldspaziergang und dem Harz von Nadelbäumen. Das Gegenmotiv sind Industrieruinen und vor allem die im Ort allgegenwärtigen Schienen der Züge, die für Gefahr, Mutproben und Abenteuerspiele stehen. Das Thema spiegelt sich im Hobby von Pillis Vater. Der nämlich widmet sich dem Modelleisenbahnbau, wenn er mal nicht zu betrunken ist. Wenn nicht das Mädchen selbst als Ich-Erzählerin auftritt, gehören die wechselnden personalen Perspektiven den Erwachsenen, sprich dem verlassenen, arbeitslosen Vater, der freundlich besorgten Tante Katharina und der geheimnisvollen alten Frau Klinge, einer ehemaligen Lehrerin mit grünem Daumen und dunklem Geheimnis. Pillis gegenwartsbezogenen Blick unterfüttern sie mit einer Vielzahl von Vorgeschichten um Kollektivierung, Kindbettdepression und interessante Todesarten der Vorfahren. In diesem aufwendig konstruierten Setting familiärer Ballaststoffe wird zwar eine Fülle kleinerer DDR-Reminiszenzen gesetzt, aber die zum Zeitpunkt der Handlung gerade erst überwundene paramilitärische Schulerziehung etwa wird verputzig zur Erinnerung an den Thälmannlauf samt anschließendem Massenpicknick, bei dem die Erwachsenen Westwaren tauschten. Im Hintergrund brodelt die Zeitgeschichte. Die vom übergriffigen Westen marginalisierten Reste einer DDR-Identität und ein gefährlicher Frust machen sich lehrbuchhaft am Stammtisch Luft.
»Dit wird nicht bei Hoyerswerda bleiben, sag ich euch.« Brunig war schon bei seinem dritten Bier, ließ die Handgelenke knacken und griff nach der letzten Fischbulette. »Was war denn in Hoyerswerda?« fragte Katharina. »Ihr kriegt in eurem Hexenwald ja nüscht mit, wa?« Katharina schüttelte den Kopf. Da haben sich ein paar engagierte Leute um Arbeiter aus Mosambik und Vietnam gekümmert, erklärte Schraubenhiller und ließ sich von Bandau ein neues Bier zapfen. Den war gekündigt worden, aber gehen wollten die auch nicht. Am Ende stand da die halbe Stadt vor dem Wohnheim und hat mal die Meinung gesagt.
Als in der Gartenkolonie eines Tages die von gestrandeten vietnamesischen Vertragsarbeiterfamilien besetzten Datschen abbrennen, die hier immerzu Lauben heißen, stehen allerlei Verdächte im Raum. Spätestens an diesem Punkt zerfasern die vielen Handlungsstränge zu losen Fäden. Ein paar Leute sterben, ein paar berappeln sich und ein Mädchen geht fort. Ob jemand für die Stasi tätig war oder als Fluchthelferin, ob die Nachbarn brandschatzende Nazis sind oder nicht, scheint am Ende irgendwie unerheblich. Eine Haltungsverweigerung, die eine Pubertierende sich leisten kann, aber nicht ein Roman, der ernst genommen werden will.
Verlassene Nester heißt dieser Roman von Patricia Hempel. Er ist im Tropenverlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 24 Euro. Der mit 10.000 Euro dotierte Eugen Helm-Lee Übersetzerpreis, den unter anderem der Saarländische Rundfunk auslobt, geht in diesem Jahr an die französische Übersetzerin Claire de Oliveira. Sie hat Werke von Franz Kafka, Jenny Erpenbeck oder Hertha Müller ins Französische übertragen. Besonders bemerkenswert ist ihre Neuübersetzung von Thomas Manns Zauberberg. Der Licher Literaturpreis geht für ihren Roman Tropicala Passagen an die Berliner Schriftstellerin und Klangkünstlerin Chrissy Heinen. Mit souverän ironischer Distanz beleuchtet die Autorin die mitunter kruden Entstehungsbedingungen heutiger Literatur zwischen kurzfristigen Vermarktungszwängen und ästhetischem Anspruch. So heißt es in der Jurybegründung der Stadt Lich, die 7.000 Euro für diese Auszeichnung bezahlt. Und noch eine Meldung zum Schluss. Die italienische Schriftstellerin Cecilia Parodi soll nach antisemitischen Ausfällen wegen Verunglimpfung angeklagt werden. In einem Instagram-Video soll die 50-Jährige gesagt haben: Ich hasse alle Juden, alle Israelis. Ich hoffe, sie kopfüber hängen zu sehen und ich werde in der ersten Reihe stehen, um auf sie zu spucken. Das war's heute vom Büchermarkt. Gleich geht es interessant weiter, nämlich mit Forschung aktuell. Da geht es nämlich um autonom fahrende Autos. Ich bin Dirk Fuhrig. Bis bald.